Bitte schlagt in euren Bibeln das 1. Samuel-Buch auf, in Kapitel 10. 1. Samuel, Kapitel 10, die Verse 17 bis 27. Wir fahren fort, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wenn ihr nicht üblicherweise bei uns seid, dann seid ihr vielleicht nicht mit dem normalen Muster in unserer Kirche vertraut, dass wir fortlaufend predigen. Und letztes Mal haben wir die Geschichte betrachtet, die Begebenheit, wie Saul, der junge Mann aus dem Stamm Benjamin, vorbereitet wurde, um König von Israel zu werden. Er war auf der Suche nach Eseln und traf dann auf den Propheten Samuel. Und dieser Samuel, der gerechte Richter, der den Herrn liebt, hatte damals auf eine Anfrage des Volkes reagiert, auf eine Forderung des Volkes. Denn der Sohn Samuel hatte zwei Söhne. Sie waren in seinem Amt als Nachfolger, aber sie haben nicht die Gottesfurcht gehabt, die ihr Vater hatte. Sie haben Bestechung angenommen, sie haben Leute bevorzugt und haben sich Reichtum verschafft, anstatt in Gottesfurcht zu dienen. Und so kamen die Ältesten von Israel zu Samuel und haben sich beschwert, so wie das wohl jeder getan würde, denn es waren ja hier dann Richter da, die man nicht vertrauen konnte. Und sie haben halt nicht nur sich bei Samuel beschwert, sondern sie haben eine Forderung gestellt. Gib uns einen König, so wie die anderen Nationen. Und dieser letzte Teil ist das Problem. Nicht nur das Verlangen nach einem König, sondern ein König, der weltlich sei. Ein weltlicher König für ein weltliches Königreich, nachdem sie sich gesehnt haben. Ein König, der ihre Nichtigkeit mitspielt, der ihrer Nichtigkeit entspricht und nicht gottesfürchtig sein muss. Und dieser Abschnitt heute folgt direkt dieser Begegnung von Samuel mit Saul. Samuel hatte Saul bereits gesagt, dass er König werden wird. Er hat ihn gesalbt und ihn geküsst und hat ihn auf eine Reise durch Israel geschickt, die ziemlich einmalig ist. Wenn ihr zurückblickt, dann seht ihr das, wo er zwei Männer getroffen hat, die ihm berichten, dass die verlorenen Esel wiedergefunden sind. Dann drei Männer, die ihm Zahlung geben, Brot, Tributzahlungen. Und dann das dritte, wo Saul eine Gruppe singender Propheten trifft, die einen Berg hinaufziehen. Und der Herr bewegte auch Saul und hat Saul auch prophezeit. Einer der Punkte, die wir gemacht haben, ist, dass der Ruf Gottes, die Berufung Gottes und die Zeichen, die er gibt, um die Person zu stärken, um ihren Berufungen gemäß zu leben. Und nun kommen wir zu Vers 17 bis 27. Wir haben Saul, der hier dem Wort Samuels gehorcht. Er kommt nach Mizpah am Ende dieser Rundfahrt. Er kommt nach Mizpah, um dort eingesetzt zu werden. Die Einsetzung des Königs. Die Einsetzung von Saul als König. Lasst uns nur das Wort lesen und es Stück für Stück betrachten. 1. Samuel 10, Vers 17. Samuel aber berief das Volk zum Herrn nach Mizpah, und er sprach zu den Kindern Israels: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe Israel aus Ägypten hergeführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Elend und aus euren Nöten errettet hat, und habt zu ihm gesagt: Setze einen König über uns. Wohlan, so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften. Und Samuel ließ alle Stämme Israels herzutreten, und der Stamm Benjamin wurde durchs Los getroffen. Und als er den Stamm Benjamin nach seinen Familien herzutreten ließ, wurde das Geschlecht Matres durch Los getroffen. Und dann wurde Saul getroffen, der Sohn des Kis. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Da fragten sie den Herrn weiter: Kommt der Mann noch hierher? Der Herr antwortete: Siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, da überragte er alles Volk um Haupteslänge. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk: Da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk, und sie sprachen: Es lebe der König. Samuel aber verkündigte dem Volk das Recht des Königtums und schrieb es in ein Buch und legte es vor den Herrn nieder. Danach entließ Samuel alles Volk, jeden in sein Haus. Auch Saul ging zu seinem Haus nach Gibeah, und mit ihm gingen die Tapferen, deren Herz Gott angerührt hatte. Etliche Söhne Belials aber sprachen: Was sollte der uns retten? Wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke. Doch er tat, als hörte er es nicht. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt für immer. Wie wir nun zu diesem Abschnitt kommen, lasst mich euch daran erinnern, an die letzte Begebenheit aus den vorigen Versen, nämlich wie Saul seinen Onkel trifft. Und vielleicht erinnert euch das nach all den Dingen, die ihm passiert sind, all diese öffentlichen Zeichen, die Salbung, das Küssen, der Geist des Herrn, der über ihn kommt, all diese verschiedenen Männer und Propheten, die er getroffen hat, als seine eigene Prophetie, als er nur seinen Onkel traf, da war er feige und konnte ihm nicht erzählen über das, was geschehen ist. Er hat sich geweigert, das zu erzählen, dass er als König gesalbt wurde, obwohl er dazu quasi gedrängt wurde. Wo der Onkel fragte: Was hat Samuel zu dir gesagt? Und Saul sagt dann nur: Ja, er hat mir so ein paar Dinge über die Esel gesagt. Aber er hat ihm nichts über die kommende Einsetzung als König gesagt. Er hat nichts über Gottes Tun auch gesagt, was er da alles getan hat. So war er feige. Saul hatte ein Herz, das feige war, das sich mehr kümmerte um die Zustimmung von Menschen als um die Zustimmung Gottes. Und es gibt vier Dinge, die ich heute betrachten will. Einer meiner Professoren, das sind vier Punkte, die ich jetzt ein Stück weit von meinem Lehrer übernommen habe, Derek Thomas. Das sind jetzt leicht übernommen, zum Teil übernommene Punkte. Das erste, die Zurechtweisung Israels. Dann die Wahrnehmung des Königs. Dann die Lesung der Einsetzungsworte und dann die Ablehnung des Königs. Zurechtweisung Israels, die Anerkennung des Königs, das Lesen der Einsetzungsworte und die Ablehnung des Königs. Die Verse 17 bis 19, also die Zurechtweisung Israels, Punkt 1. Da wird hier klar, dass das hier ein Beginn des Königreichs markiert wird. Das ist nicht der Beginn des Volkes Israels, aber es ist der Beginn eines irdischen Königreichs durch den Herrn zu seinem Zweck und unter der Macht auch der Kraft des Lehrens seines Wortes. Wenn ihr das bedenkt, dann könnt ihr vielleicht euch vorstellen, dass da viel Prunk dabei ist. Wenn ihr mal eine Dokumentation über die Krönung von Elisabeth gesehen habt oder andere Krönungen, wenn ihr eine Ahnung bekommen wollt von der biblischen Geschichte, diese Krönung, wenn ihr diese Dokumentation seht, das sind viele Parallelen. Es gibt eine Salbung, es gibt die Lesung des Wortes Gottes, es gibt sogar andere symbolische Dinge. Zum Beispiel, dass es von einem Bischof oder einem Mann Gottes getan wird, um zu zeigen, dass der Monarch unter dem Wort Gottes steht. Aber es gibt etwas anderes, das auch wahrgenommen werden sollte bei diesen Krönungen oder Einsetzungen von Königen, nämlich der Prunk. Wenn man dran denkt, wie die Königin gekleidet war, als sie in die Westminster Abbey kam, es war sehr königlich und sie war makellos in ihrem Aussehen. Es ist ein großes Symbol, ein Symbol ihrer Autorität und ihrer künftigen Herrschaft. Es ist etwas, das etwas vorschattet. Und diese Krönungen neigen dazu, in der Geschichte auch die Kleidungsstile zu ändern, sogar von vielen Nationen, nicht nur von einer. Als Königin Victoria eingesetzt wurde, nennen wir das den ganzen Zeitraum im Großteil der westlichen Welt die viktorianische Ära. Dass die Art, wie Leute sich gekleidet haben, die Art, wie sie gelebt haben, die Art, wie sie Hochzeiten gefeiert haben oder auch Beerdigungen, wurden geprägt von dieser Krönung von Victoria. Und das erste Wort, was wir in dieser Einsetzung des Königs hier sehen, ist eine Zurechtweisung. Lasst mich das sagen, in diesen weltlichen Einsetzungen in Europa wären die Leute sehr irritiert gewesen in Europa oder an anderen Orten, wenn der Bischof da irgendwelche Zurechtweisungen gelesen hätte. Aber das ist das, was hier in Israel passiert. Wenn du bei uns warst, dann ist das hier für dich klar, dass das nur eine Wiederholung der Fakten ist, der Tatsachen, sodass nun allen Haushalten des Volkes deutlich wird, was hier passiert. Es wird gesagt, dass Samuel das Volk zusammenrief zum Herrn. Das zeigt ein bisschen, wo wir, der Herr ist der, der am Steuer sitzt und der alles kontrolliert. Und er sprach zu den Kindern Israels, so spricht der Herr, der Gott Israels. Also fungiert Samuel hier als der Prophet Gottes. Wenn ihr jemanden sagen hört, so spricht der Herr, dann ist es Zeit hinzuhören. Das zeigt nämlich, dass hier die Autorität des Schöpfers von Himmel und Erde zur Sprache kommt. Und das, was Samuel sagt, ist folgendes. Ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Und dann Vers 19, die Zurechtweisung. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Elend und aus euren Nöten errettet hat. Und habt zu ihm gesagt, setze einen König über uns. Das ist eine schwere Zurechtweisung, eine schwere Schelte. Das ist nicht leicht, etwas, was man leicht nehmen kann. Und das ist nicht nett ausgedrückt, das ist sehr direkt. Der Herr beginnt mit dem Wort, ihr habt mich verworfen. Ich bin Gott. Lasst mich euch daran erinnern, dass ich euch errettet habe aus der Hand der Ägypter und von der Hand anderer unterdrückenden Königreiche. Als ihr ein Sklavenvolk wart, da war ich euer Erretter, sagt der Herr. Aber heute verwerft ihr mich. Der Gott, der euch immer noch rettet, der dich immer noch erhält, inmitten deines Elends. Mich freut, wie das hier gesagt wird. Gott sagt nämlich, ich habe nicht aufgehört, ich habe nicht versagt, ich habe nicht aufgehört, treu gegenüber euch zu sein. Auch wenn ihr als Volk immer wieder die Schmutzlöcher des Lebens vorzieht. Ihr seid abgewichen, aber ich bin treu geblieben. Das ist hier nicht nur, dass der Herr seine Treue bekannt und sagt, dass ein treuer Gott war in der Vergangenheit und auch ein treuer Gott bleiben wird. Aber er erwähnt hier auch das, was das Volk von ihm gefordert hat. Wo er hier auch sagt, ich habe euch in ein gutes Land gesetzt, ich habe euch Führer gegeben, die euch leiten geistlich und ihr fordert von mir, setze einen König über uns. Und wenn ihr hier auf die Zurechtweisung genau Acht habt, dann ist sie ein Ziel. Es ist geradezu poetisch. Er kommt zu dem zurück, womit er angefangen hat. Am Anfang redet er von der Sklaverei und er redet am Anfang über ein Volk, das in der Sklaverei war und am Schluss redet er darüber, wie das Volk eine neue Sklaverei fordert. Der Herr sagt, ihr wart versklavt, ich habe euch befreit. Ihr habt die Freiheit, die ich euch gegeben habe, verworfen und ihr möchtet wieder in Sklaverei kommen. Und das ist schwer. Denn ihr ein Königreich einsetzen wollt, das Das ist vielleicht das Letzte, was das Volk hier hören wollte, dass sie hier hören müssen, ihr habt Gott verworfen. Dieser Mann, den ihr erwählt habt, der wird euch versklaven. Es ist ein zutiefst unbeliebtes Wort, was hier gesprochen wird. Aber wenn ich das als Prediger lese, dann ist das vielleicht eine der schwierigsten Predigtinhalte. Ihr habt euren Gott verworfen. Aber das ist eine schwierige Predigtanwendung. Aber das ist einfach etwas, was auch Kreise zieht. In dieser Zurechtweisung, der Zurechtweisung durch Gott, der selbst gut und bundestreu ist, und nun fordert das Volk ein weltliches Königreich. Wir sehen hier eine Reflexion unseres Herzens und die Realität dessen, wer wir sind. Wir sind nicht so weit weg wie Israel. Wir sind nicht so weit weg von Israel. Und dann wirst du vielleicht sagen, oh, halt mal, mach mal halt lang. Meine Eltern waren jetzt keine Nomaden, die in ein verheißenes Land eingezogen sind. Ja, ist so. Aber was ist mit deinem Herzen und deiner Seele? Ist die Seele des Menschen nicht umherirrend in der Dürre? Natürlich. Und ein Volk, das in Sünde gefangen ist, das in der Verlorenheit, Verdorbenheit der Seele gefangen ist, und wenn wir dann geworfen sind auf Gottes Gnade und auf seine Erlösung und wir zu ihm rufen als ein versklavtes Volk und wir zu ihm rufen, o Herr, zerreiße doch die Fesseln, die mich binden. Wir haben Sünden, die uns ketten. Diese Sünden, die wir haben, handeln wie Tyrannen über unsere Seele, die uns versklaven. Die Sklaverei der sexuellen Sünde und der Lust des Herzens. Und es gibt tausend andere verschiedene Sünden, denen wir uns unterordnen und unterwerfen. Und der zweite Teil der Zurechtweisung zeigt so viel von der Gnade Gottes. Gott setzt den Sklaven in Freiheit. Das ist die Treue, die hier bezeugt wird, seine Treue. Jeder Sklave, der von Gott erlöst wurde, kann nur sagen, er hat die Ketten zerrissen. Das ist auch das Zeugnis von dem Lied Unglaubliche Gnade oder Wunderbare Gnade von John Newton, Amazing Grace. Gott ist ein Erlöser seines Volkes. Aber wie geht der Christ dann mit der Freiheit um, die Gott ihm gibt? Ja, wir sündigen wieder, oder? Wir sind ein Volk, das frei geworden ist. Wir sind Sklaven, die nicht nur ein besseres Leben haben, sondern wir wurden eingesetzt und wir haben Sohnschaft bekommen, Bürgerschaft im Himmel und ein Erbe im Himmel. Aber wir sagen jetzt, wir haben all diese wunderbare Gnade und diese Barmherzigkeit und dieses wunderbare Erbe. Aber diese Ketten sehen so toll aus. Ich fühle mich in diesen Ketten so sicher, so geborgen. Mehr als in den Händen des Gottes, der mich gerettet hat. Die Verwerfung, die Ablehnung des Herzens, der Herzen Israels gegenüber Gott, das ist so ähnlich zu der Ablehnung in den Herzen von Christen. Anstatt dass wir die Freiheit genießen, die er uns gegeben hat. Was ist hier der Punkt? Als Christ, der regelmäßig die Sünde empfindet, gibt es immer ein Bedürfnis, ein Begehren, dass wir im Fleisch uns danach sehnen, wieder unterdrückt zu werden. Deswegen sagt John Owen an einer Stelle, töte die Sünde ab oder sie wird dich töten. Wir sollten von der Zurechtweisung von Gott an Israel hier etwas lernen. Es sollte uns ein Schauder über den Rücken schicken. Wir sollten unsere Herzen, unsere Seelen prüfen, dass wir die Freiheit, die Gott uns gegeben hat, nicht verachten, sondern dass wir uns ihm unterordnen und dass wir zu ihm blicken. Und wenn wir in irgendeiner Weise beherrscht werden wollen, dann sollen wir uns vor König Jesus niederbeugen, dass er uns regiere. In den Versen 20 bis 22 ist die Anerkennung eines Königs. Ich habe erst geschrieben die Wahl des Königs, aber das ist so ein bisschen wiederholend. Als das Volk hier zusammengerufen wurde, da sehen wir, wie Samuel Lose wirft. Es ist ein einfaches Wort im Hebräischen, das immer wieder geworfen wird. Es kann, das Wort für werfen kann verschiedene Dinge bedeuten. Wie haben Sie Lose geworfen, hat meine Frau gefragt vor der Predigt. Haben Sie vielleicht Strohhalme gezogen? Mit Namen? Vielleicht. Aber wir können es nicht sagen. Denn das Wort, was im Hebräischen hier für loswerfen steht, kann ganz vieles bedeuten. Ich kann es also nicht sagen, was genau hier passiert. Aber es soll genug sein zu sagen, dass die Wahl hier durch Gott getroffen wird. Das Volk Israel hat viele Entscheidungen nicht dem Zufall überlassen, sondern der göttlichen Vorsehung. Dass durch einen Führer vielleicht oder durch einen Priester, dass dann Entscheidungen getroffen wurden durch das Werfen des Loses. Und so lesen wir, dass jemand, dass ein Stamm ausgewählt wurde, nämlich der Stamm Benjamin. Dann wurden Lose vorbereitet und aus dem gewählten Stamm Benjamin wurden die Familien dann aufgestellt zur Wahl und eine Familie wurde nun gezogen, nämlich die Kiss, beziehungsweise das Geschlecht Matres, eine der Vorfahren von Saul. Dieser Clan ist gewählt und dann haben wieder die ganzen Brüder und Cousins und aus diesen heraus wurde dann Saul gewählt. Und so wird deutlich, jeder hätte gewählt werden können, vielleicht sogar der Kiss, der hoffentlich mit den Eseln wieder vereint war. Er hätte gewählt werden können, aber Saul wurde gewählt. So ist die Hand Gottes hier am Lenken. Die Wahl des Königs wird hier entschieden. Und warum wird es so reingeschrieben, wie das hier steht? Denn es ist Gottes Entscheidung. Es ist keine demokratische Republik, es ist keine Demokratie. Nein, es ist eine Theokratie. Gott streckt seine Hand hier inmitten des Volkes aus. Und das ist immer die Art, wie Gott es vorhat, wenn es einen König über das Volk gibt, dass er diesen König auswählt. Denn es ist dann der Mann nach Gottes Wahl. Aber es gibt auch andere Details hier. Uns wird gesagt, nachdem sie all diese Wahlen durchgeführt haben, diese Lose geworfen haben, dann wird hier gesagt, als das Los auf Saul fiel, da suchten sie ihn und er konnte nicht gefunden werden. Hui. Das ist wie ein Comic, wenn man das hier liest. Sie blicken sich um. Saul, du bist der Ausgewählte. Dein Name ist hier auf dem Schein. Wo ist der? Hat jemand Saul gesehen? Wo ist Saul? Jeder blickt sich um. Sie blicken auf und ab und niemand sieht Saul. Und er ist so gut versteckt, dass wenn sie ihn nicht finden können, wird uns in der Schrift gesagt, dass der Herr, vielleicht durch Samuel, musste ihnen sagen, wo Saul ist. Siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Das ist unfassbar, das ist köstlich für mich. Der Mann, der König werden sollte, ist so ängstlich vor der Wahl Gottes, vor dieser Berufung, dass er sich wie ein kleines Kind versteckt. Das lässt sich wirklich wissen, wie dieser Mann tickt. Und im Besonderen hier der Zustand von Saul, das wirft auch so viel Licht auf die Versagen von Saul, dass er sich fürchtet vor Männern, vor Menschen. Ihr könnt davon ausgehen, er kann sich nicht vor Gott verstecken. Der Psalmist sagt das ja deutlich, man kann sich vor Gott nicht verstecken. Wenn du auf die Bergspitze gehst, da ist der Herr. Wenn du in die Tiefen gehst, da bist du auch. Saul versteckt sich nicht vor Gott. Vor wen versteckt er sich? Vor Menschen. Er versteckt sich vor den Stämmen Israels. Er versteckt sich vor seiner Berufung. Das ist offener Ungehorsam. Und das lässt mich an das erinnern, was ich habe in meinem Heim kleine Jungs. Und wir wir haben einen kleinen Bereich in unserem Haus, unseren Kleiderständer, also Jackenecke haben wir überladen. Und manchmal, wenn die Jungs Probleme haben, spielen sie Verstecken. Und dann sage ich, Hätten, Benjamin, wo seid ihr? Und ich sehe sie dann erst nicht. Aber manchmal sehe ich dann die kleinen Füße. Die sehe ich dann da bei der Garderobe. Ob es jetzt Zähneputzen ist oder was anderes, vor dem die weglaufen. Aber sie verstecken sich in der Garderobe zwischen den Jacken. Und Saul versteckt sich hier zwischen den Geräten. Da ist eine andere Parallele, nicht nur zu den Kindern in unserem Haus, sondern in Eden, im Garten Eden, im Paradies, wo Adam und Eva in Sünde gefunden wurden und der Herr und sie Angst hatten vor dem Herr und seinem Zorn. Sie haben sich mit Blättern versteckt, sie haben sich mit Blättern bedeckt und sich versteckt. Und der Herr, der alles geschaffen hat, einschließlich des Gartens, der findet sie natürlich, denn das ist ja töricht, sich vor ihm verstecken zu wollen. Und Saul ist hier auch töricht, dass er sich verstecken will. Der Herr findet ihn. Saul rennt vor dem Volk weg. Er rennt vor seiner Berufung weg. Er hat ja auch seine Berufung vor seinem Onkel verborgen. Er denkt sich vielleicht, was fordern sie von mir? Was muss ich für die tun? Oder er ist einfach am Grunde der Sache in einem sündigen Zustand. Vielleicht ist er nicht so besorgt über das Volk, aber vielleicht würde er alles tun, um vor Gott wegzurennen und ihm ungehorsam zu sein. Aber Gott hat ihn hier rausgerufen. Denn Gott liebt es, sowas zu tun. Er ruft Männer heraus, die sich verstecken, die sich in Torheit verstecken, die ihren eigenen Kopf haben, und er ruft sie. Und ich möchte es zu allen Männern hier sagen, aber auch zu den Schwestern. Ihr seid nicht, auch als Schwestern seid ihr nicht aus der herrschenden Hand Gottes ausgenommen. Es ist eine Sünde, es ist eine Torheit, die Berufung Gottes in unserem Leben abzulehnen, uns davor zu verstecken. Ich werde euch garantieren, wenn es einmal eine Berufung gab, die mich ins Zittern gebracht hat, dann war der Umzug nach Deutschland auf jeden Fall einer davon. Wir können vor dem Herrn wegrennen, aber er wird sein Ziel mit uns durchführen. Es zeigt hier den Zustand des Herzens eines irdischen Königs. Sie haben hier, das Volk hatte einen irdischen König gefordert, und nun gibt Gott ihnen hier einen König mit einem weltlichen Herz. Und das sehen wir später auch in der Herrschaft Sauls, wie er Gottes Gebote auch übertritt, wie er Gott nicht gehorcht, sogar in extremer Weise nicht gehorcht. In Vers 25 kommen wir zu dem Abschnitt, die Lesung von Einsetzungsworten. Die Lesung von Einsetzungen. Samuel liest hier die Rechte des Königs vor. Im Hebräischen geht es um die Königsherrschaft. Ich hoffe, dass der Begriff, diese Ordinances sind Einsetzungen oder es sind Verpflichtungen, muss man sagen. Ich habe das falsche Wort benutzt. Verpflichtungen. Es sind Verpflichtungen oder auch Regeln. Die Lesung der Regeln, der Verpflichtungen. Uns wird gesagt, nicht genau gesagt, was Samuel vorliest, aber es wird gesagt, nachdem er das vorgelesen hat, da hat er das Recht des Königtums in ein Buch geschrieben und legte es vor den Herrn nieder. Das hat eine direkte Beziehung zu zwei Versen der Schrift. Lasst mich nochmal kurz zurückgehen zu 1. Samuel 8. Beide Texte, die ich euch jetzt lesen will, sind vielleicht auch Texte gewesen, die jetzt hier vorgelesen wurden. Einmal 1. Samuel 8, Vers 11 bis 18. Und da erklärt Samuel, wie es sein wird, einen König zu haben. Ihr habt bereits das Volk gehabt an dieser Stelle, das nun ruft, dass es einen König haben will. Und Samuel sagt, darauf sollte ich jetzt vorbereiten. 1. Samuel 8, Vers 11. Und er sprach, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen, auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei, damit sie vor seinem Wagen herlaufen und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Oder Sklaven. Und an diesem, wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Ich gehe mal davon aus, dass Samuel das vorgelesen hat. Hört ihr hier dieses er wird nehmen, diese Wiederholung. Ihr werdet seine Sklaven sein. Aber was er hier auch zeigt, ist dieses Einsetzen von Wehrpflicht und Steuern. Das ist nicht weniger als das. Ein irdisches Königreich. Steuern und Wehrpflicht. Das ist vielleicht ein Teil von dem, was er hier vorgelesen hat. Aber es gibt auch einen anderen Text, den ich direkt hier verbinde. Nicht nur sagt Samuel den Leuten die Rechte des Königs, aber er hat sie in einem Buch geschrieben und vor dem Herrn niedergelegt. Das sollte euch an 5. Mose 17, Verse 14 bis 20 erinnern. 5. Mose 17, die Verse 14 bis 20. Und hier setzt Gott das in prophetischer Weise, weil er weiß, wie es kommen wird, setzt er hier prophetisch das Recht für den König ein. Er hat hier einiges dazu zu sagen über den kommenden König. Lasst es uns lesen. 5. Mose 17, Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er sich nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. So sehen wir hier von Vers 14 bis 17 diese Rechte, wie ein König eingesetzt wird und wie er sich benehmen wird. Und Verse 18 bis 20 wird dann auch gesagt, wie er regieren wird. Er wird also unter dem Herrn regieren. Vers 18. Und wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, von diesem Gesetz hier, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Das heißt, er wird, er muss, er soll. Er soll für sich, er soll eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben. Der Pastor wird das quasi prüfen. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut. dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Ich liebe das. Das erinnert mich an zwei Momente in meiner Ausbildung. Ich denke, einmal, als ich in der dritten oder vierten Klasse im US-System war, wo die Lehrer dir beibringen, wie man Sätze schreibt. Und sie geben die Hausaufgaben auf und sagen, schreibe diesen Satz 15 Mal. Oder wenn du besonders schlecht bist, vielleicht 50 Mal. Und du gehst heim und die Mama sagt, welche Hausaufgabe hast du? Ich muss diesen Satz 50 Mal schreiben. Denn ich bin in der Schule schlecht, weißt du? Dann schreibst du ihn. Ich werde nicht meinem Lehrer widersprechen. Ich werde pünktlich sein. Ich werde meine Schuhe binden. Ich werde nicht den Jungen neben mir ins Auge pieksen. Wiederholte Aufschreiben hat ja einen Punkt. Es soll in den Kopf kommen und am besten auch ins Herz, damit man auch so handelt. Aber es erinnert mich auch an eine spätere Schule in meiner Ausbildung, als ich begonnen habe, Hebräisch und Griechisch zu lernen. Eine andere Sprache, wie ein kleines Kind, war eine der Dinge, die die Professoren getagt haben. Er gab uns Zeilen aus der Bibel, die wir schreiben sollen. Mein Hebräisch-Professor sagte, ihr werdet alle 1. Mose 1 lernen in Hebräisch. Und mein griechischer Prophet sagt, 1. Johannes 1 und das Gebet des Herrn in Griechisch. Ihr werdet es lernen, ihr werdet es schreiben, ihr werdet auswendig lernen. Und dann kommt ihr zu mir und werdet das mir wörtlich vorsagen. Und ich werde euch das jetzt nicht euch jetzt vorsagen, das würde ja ein Zungengerede sein. Das werde ich jetzt nicht wiederholen, was er sagt jetzt einen Satz aus 1. Mose auf Hebräisch, das kann ich jetzt nicht wiederholen. Und er sagt, es heißt ja auf Deutsch, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das ist jetzt in meinem Kopf und es ist in meinem Herzen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. 1. Johannes 1. Johannes 1,1 meine ich. Diese Sätze können nicht mehr aus dem Kopf, denn diese Worte sehe ich alle Zeit, sah Nick alle Zeit, auch beim Einschlafen. Und so sind diese Worte ins Herz geprägt worden. Und so ist es, und so sagt Gott zu jemandem, du bist nicht dein Mensch, gehörst nicht dir, sondern du gehörst mir. So sagt es Gott zu einem. Wir sind niemandem Rechenschaft schuldig außer Gott. Und so hat Gott ein Recht auch, das einzufordern von Saul. Wir leben in einer Zeit, in der wir sehr gottlose Führer haben. Leute, die nicht mal mehr den Glauben im Blick haben, die eigentlich in ihrer Partei mal hochgehalten haben, auch bei weltlichen Parteien. Es gibt kein Zeugnis mehr, kein Beleg mehr für Glauben. Es geht nur noch darum, dass Menschen unterdrückt werden oder dass sie Gewinn bekommen. Ich werde euch nicht sagen, wir glauben nicht an Theonomie, dass das Alte Testament gesetzlich heute wieder eingeführt werden sollte. Aber wir sollten für die beten, die über uns eingesetzt sind als Führer. Und wir sollten beten, dass Gott für sie etwas wird, jemand wird, den sie wertschätzen und dass er lenkt, wie sie handeln, wie sie denken, wie sie ihr Amt durchführen in den Nationen, in denen wir leben. Das ist ein Standard, der über ihr irdisches Königreich rausgeht. Und ich möchte euch auch sagen, Freunde, dass der Platz von Gottes Wort sehr groß sein sollte, sehr bedeutsam sein sollte im Volk Gottes. Du bist kein König, aber das Wort des Herrn sollte in unseren Gedanken und in unserem Herzen an erster Stelle stehen. Es ist gut für den König, also es ist auch gut für seine Untertanen. Unser König ist das fleischgewordene Wort. Und das war nicht nur dieses Gesetz, das er gekannt hat, sondern das ganze Gesetz und die Propheten und die Evangelien. Die sind aus seiner Hand geschrieben in einem Buch. Und er ist der hohe Priester über alle. Wenn das gut für unseren König ist, dann ist es auch gut für uns. Kennst du das Wort des Herrn? dann kannst du dein Leben auch dem Lesen und Bedenken dieses Wortes unterwerfen. Dann gehen wir weiter. Unser vierter Punkt. Die Ablehnung des Königs. Es steht, zwei Söhne Belials, also wertlose Menschen, wörtlich Söhne Belials, sprachen, wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke, doch er tat, als hörte er es nicht. Jeder weltliche Leiter weiß es, wie es ist, Kritiker zu haben. Man kann einen Leiter von 15 verschiedenen Richtungen beurteilen. Ich rede nicht als politischer Führer, aber Amtsträger in der Gemeinde werden ja auch gewählt und werden eingesetzt. Und wenn ihr große Prediger betrachtet, ihre Fotos ansieht, dann wage ich es zu sagen, sie kommen Saul nicht mal nahe. Auf Spurgeon, er war der, wie mir gesagt wird, mir, dem ich ähnlich sehe, der war kein bisschen wie Saul, er war jetzt nicht groß, nicht wie Saul, der war jetzt nicht einen Kopf größer als alle anderen. Aber er hatte Verleumder, die seinen Dienst in den Schmutz gezogen haben. Und auch Saul hat das erlebt. Und das ist eine schwere Sache. Jeder Leiter, der abgelehnt wird, war ja sogar ein gut aussehender Mann. Man könnte jetzt nicht sagen, er ist nur so ein kurzer Zwergendiktator. Das konnte man bei Saul nicht sagen. Aber hier gibt's Männer, die, bevor er überhaupt was getan hat, sagen, sie haben ihn abgelehnt. Sie haben nicht einmal ihm die Gelegenheit gegeben, sich zu bewähren. Aber was sie sagen, ist entscheidend. Das zeigt, wie das Herz dieser, das offenbart viel über das Herz von Menschen allgemein. Sie sagen, wie sollte der uns retten? Hier ist ein alttestamentliches Wort. Das Wort, das auch die Wurzel, das ist die Wurzel, die auch, aus der auch Jeschua kommt. Gott rettet. Gott mit uns. Wie kann dieser Mann uns retten? Nun, das sind Leute, die wissen, dass es wütende Feinde gibt, die sie versklaven wollen. Und sie sind besorgt über diese Feinde. Und sie blicken auf diesen Mann, den Mann von Gottes Vorsorge. Und sie sagen, wir möchten unseren Glauben nicht in ihn setzen. Denn wir glauben auch nicht an den Gott, der ihn eingesetzt hat. Wie kann dieser uns retten? Diese anderen Könige, die haben mehr Streitwagen, sie haben mehr Pferde. Das sind nicht nur Eselsjäger oder Eselstreiber, was auch immer Saul war, sondern sie sind viel gefährlicher als dieser Mensch da. Wie kann er irgendwas tun für uns? Aber hier gibt es dasselbe, was schon gesagt wurde, auch bezüglich Samuel, auch bezüglich Saul. Auch wenn sie den Knecht des Herrn ablehnen, lehnen sie damit doch Gott ab. Sie haben Saul nicht geehrt, denn sie haben Gott nicht geehrt, denn, weil sie Gott nicht geehrt haben. Sie haben sich ihm nicht untergeordnet, sie wollten ihm keinen Tribut geben. Stattdessen haben sie ihren Mund geöffnet und ihn verleumdet. Wie kann er uns retten? Und wird am Schluss gesagt, sie haben ihn abgelehnt, verachtet. Was tat er? In der Mitte ihrer Treulosigkeit und ihres Hasses hat er Stille gehalten. Er blieb ruhig. Nun, Freunde, wenn du nicht das Gewicht dieses einzelnen Verses siehst, im Neuen Testament auch bezüglich unseres Herrn, dann werden wir euch jetzt dahin bewegen. Welchen König kennst du, der verachtet wurde von Menschen und verworfen wurde? Sie haben auf ihn geblickt und bei ihm gab es nichts, was ihnen angenehm aussah. Sie haben ihn abgesägt, sie haben ihn verachtet, haben ihn für nichts geachtet. Sie hielten ihn für geschlagen von Gott. Wie ein Lamm, das vor seinen Scheren geschlachtet wird, war er still. Wie ein Lamm vor seinen Scheren war er still. dieses Stillebleiben von Saul spiegelt den späteren König, Christus, der stillgeblieben ist vor seinen Feinden. Das ist auch für uns eine sehr wichtige Lektion. Denn der Herr hatte einen Dienst, er ist gestorben, er ist auferstanden. Das ist eine historische Wahrheit und das Volk hasste ihn. Aber heute hassen ihn Leute immer noch ohne Grund und sie hassen sein Wort und seine Herrschaft und sie lehnen ihn und sein Volk ab. Sie werden mich und dich sehen, werden uns ansehen wie Saul und werden ihn ablehnen und werden uns verfolgen. Sie hassen die Botschaft des Evangeliums und lehnen sein Königreich ab. Und so seht ihr selbst von 1. Samuel 10 ein Bild auf den kommenden König Christus, das euch hier vorgehalten wird. Aber ich möchte auch noch die eine Sache sagen, dass inmitten von Christi Leid, in der Mitte von Sauls Leiden, wo Christus ruhig war, dass Christus wieder zurückkommen wird und er wird nicht ruhig bleiben. Christus wird als König kommen und die, die ihm nicht Tribut und Ehre zollen, von denen heißt es, jedes Knie wird sich beugen und alle Lippen werden bekennen, dass Christus König ist. Er wird kommen und das ist eine Realität. Und so, Freunde, ich möchte euch sagen, auch wenn wir diese Schatten des großen Königs betrachten, dass wir immer das Kommen unseres Königs erwarten sollen und die Realität, dass sein Königreich kommen wird und dass er hier herrschen wird. Er wird über jeden regieren und er wird alles in Ordnung bringen. Und es wird kein Feigling auf dem Thron inmitten von Gottes Volk sitzen, sondern ein Löwe, der auch das Lamm war. Möge der Herr uns im Glauben erbauen und uns helfen, fortzuschreiten, sein Königtum zu erwarten. Der Herr, der sein Wort genommen hat, ist der den König, der kommt, der das Wort Gottes in sein Herz eingeprägt hat und der für sein Volk sorgt. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für diesen altertümlichen Bericht, den du geschenkt hast über dein Volk und über die Hoffnung deines künftigen Königreichs. Wir bitten dich, dass du uns Bürger sein lässt, die warten und erwarten, dass unser Herr kommt. Lass uns unsere Knie beugen in Unterordnung vor dir und dir dienen, dass wir ein Volk sein der Freude und nicht irgendeine Gruppe, die Söhne Belials genannt werden kann, die wertlos sein, sondern Untertanen des Königs Christus, des Geliebten. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.